Ihre Beziehung währt schon über 12 Jahre. 2 Abmachungen stützen sie. Die, keinen Sex miteinander zu haben, und die, dass Bruno nie dankbar sein muss. In einem feierlichen Moment haben sie beschlossen, dass Brunos finanzielle Abhängigkeit das geringere Übel sei, verglichen mit einer Änderung ihrer Lebensweise. Und sie haben, um sich für ein arbeitsfreies Leben in Selbstbestimmung zu wappnen, dieses Thema zum Tabu erklärt. Das meinen sie buchstäblich, und Bruno erläutert gegebenenfalls vor Bekannten oder Familienmitgliedern, dass die Tabus bei den Inselbewohnern in der Südsee auch besser funktionierten als das Moralsystem, das die christlichen Missionare ihnen brachten, zusammen mit anderen schrecklichen Krankheiten. Bruno kann in solchen Situationen sehr würdevoll erscheinen, geradezu unantastbar. Und doch, da machen beide sich nichts vor, sind sie in den Augen der anderen nur Parasiten am Leib der Elterngeneration, homosexuelle Exzentriker, Faulenzer, Schäferhundehalter, der Sodomie verdächtige Kinderhasser. Bruno hat keinen Beruf gelernt. Er hat die Schule geschmissen, sich von Alkohol ernährt und von Gelegenheitsjobs auf dem Bau. Er selbst hat mehrere Berufe gelernt, gegen den Willen seiner Familie, die erwartete, dass er sich in der Geschäftsleitung der Firma engagierte. Aber das Privileg, diese Berufe nicht ausüben zu müssen, wirkte dem Tätigwerden entgegen. Und so war er ein Erzieher gewesen, der nicht erziehen wollte, ein Psychologe, der die Psychologie ablehnte, ein Schauspieler, der den Theaterbetrieb hasste, ein Foto- und Filmkünstler, der seine Arbeiten in die Schublade legte, und neuerdings ist er ein Student der katholischen Theologie, der seine Kommilitonen mit der Frage erschreckt: Glaubt ihr das wirklich? Als er das Theologiestudium begann, hatte er gerade nach 2 Semestern Philosophie abgebrochen. Bruno war katholisch geworden und in den Kirchenchor eingetreten. Er machte einen glücklichen Eindruck, wenn er dienstags und donnerstags vom Chor nach Hause kam und hatte tiefgehende Gespräche mit dem Priester. In der Universität dagegen büffelten graue Mäuse Prüfungsaufgaben und er lernte, dass sich Menschensohn MS unterscheidet in den EWMS, erdenwirksamen Menschensohn, und in den KOMS, kommenden Menschensohn. Ihm war nicht bewusst gewesen, wie formelhaft die Kirchensprache sein würde. Das roch nach Tod und Friedhof, frisch gewischten Fußböden und Mottenkugeln. Es gibt keine Widersprüche, wenn er dies nur glauben könnte. Einen Moment lang hat er Sehnsucht nach Jesus. Jesus heißt eigentlich Thorsten, ist Callboy und Pornodarsteller und man kann ihn gelegentlich im Privatfernsehen seine Locken schütteln und brennende Bibeln ins Publikum werfen sehen. Keine Spur von Theologie. Wie mutig, wie frei ist das? Ist das nicht auch ein Umgang mit Widersprüchen? Ist das Kitsch oder Kunst? Er jedenfalls ist fasziniert und hat sich ein wenig verliebt. Als er sich das letzte Mal mit Jesus traf, schlenderten sie über den Schlossplatz in Berlin. Jesus hatte angeregt, einen neuen Platz für Sex ausfindig zu machen, und er war einverstanden gewesen. Es war ein nebliger Februarmorgen und eigentlich noch zu kalt für Sex im Freien. Während Jesus in die Ruine des Palastes der Republik einbrach, stellte er sich vor, wie von der Fischerinsel kommend, plötzlich das Kreuzfahrtschiff die Spree hinauffuhr, in dem er über Weihnachten mit seiner Mutter und mit Bruno die Südsee bereist hatte. Er stellte sich vor, wie das Schiff vor der Schlossbrücke ankerte, wie Christian Brückner, die Stimme Robert De Niros, als erster und mit raschem Schritt an Land ging, ihm die Hand schüttelte und sagte: »Wissen Sie, das ist nur ein Job.« Christian Brückner hatte auf der Fahrt in seiner unvergleichlichen Weise Südseegeschichten vorgelesen. Einmal war es ihm gelungen, während Bruno die Mutter unterhielt, sich beim Essen an den Tisch des Schauspielers zu setzen und mit ihm über die Kunst des Lesens zu reden. Das Geheimnis, sagte Brückner, bestünde vor allem darin, den Text niemals vor dem Auftritt laut zu lesen, man käme ins Deklamieren, sondern inwendig zu üben, um sich dann beim Ertönen der Sätze selbst zu überraschen. Diese Auskunft entschädigte ihn für die knielange Perlenkette der Baronin von Hühnerbein ohne Haar und die Gespräche über den sogenannten Florida-Rolf, den jüngst durch die Medien gegangenen Fall eines Sozialhilfeempfängers unter Palmen. Mit dem unerschütterlichen »So-bin-ich-eben«-Gestus der Vermögenden drehten diese Menschen an den goldenen Wasserhähnen in ihrer Kajüte, fraßen und soffen den ganzen Tag, 60 Köche kochten für 300 Personen und kämpften um einen Platz an der Tafel des Kapitäns. War der Anblick eines schmutzigen Hafens eine gar zu große Zumutung, setzten sie sich mit dem Rücken zum Fenster. Als auf Samoa ein Steward des Schiffes im tropischen Regen mit dem Auto von einem Berg geschwemmt wurde und unter den Schlammmassen starb, schimpften sie auf die Südsee, in die sich zivilisierte Menschen nicht begeben sollten. Sie lobten ihren eigenen Abenteuersinn, obwohl sie doch größtenteils die Landgänge ausließen, und lobten auch die Amerikaner, Briten, Franzosen, Neuseeländer und Deutschen, die hier einst begonnen hatten, Ordnung zu schaffen, so als fehle nur noch, dass der Regen des Regenwaldes bezwungen würde. Als das Schiff wieder in einem großen und schönen Hafen anlegte, aber nicht den besten, sondern nur den drittbesten Platz bekam, konnte er sich nicht zurückhalten und sagte: »Sehen Sie, das ist eben nur eine Billigreise.« »Meinen Sie?« fragten die Damen entsetzt, und die Herren gaben ihm mit einem stirnrunzelnden Blick zu verstehen, dass er ein tüchtiger Mann sei. Altenpflege nannte er das später böse und erklärte, irgendjemand müsse ja dafür sorgen, dass die Mütter einmal rauskam, und die Brüder, anstatt Ausgleich und Entschädigung zu fordern, sollten froh sein, dass er nicht noch ein Pflegehonorar verlangte. »Wenn Sie einmal länger nach Samoa kommen«, sagt Christian Brückner, »sollten Sie sich das Haus von Robert Stevenson ansehen. Er hat hier die letzten Jahre seines Lebens verbracht, in der falschen Hoffnung, das Klima sei gut gegen Tuberkulose. Die Inselbewohner mochten ihn, sie nannten ihn Tusitala, Geschichtenerzähler. Von seiner Grabinschrift habe ich mir leider nicht viel gemerkt. »This will be the worst you grave to me. Here he lies where he longed to be.« Er ließ sich fortziehen. Auf dem Platz, die ganze Straße unter den Linden entlang, begannen gerade die Vorbereitungen für den Faschingsumzug, eine lächerliche Veranstaltung im karnevalstrockenen Berlin. Bier- und Wurstbuden, Kotelettbratereien, Asia-Imbisse und Glühweintheken postierten sich entlang der Absperrung. Aus dem Auswärtigen Amt kamen ein paar Brandenburger mit Ringelstrümpfen und roter Perücke, dahinter zwei Hasen und ein Tiger. Er musste an die Würde der Samoaner denken, an das Geheimnisvolle, das noch jeden Taxifahrer umgab, konnte er doch im religiösen Bereich seines Lebens ein Großhäuptling sein. Unter der Brücke bezahlte er. Thorsten zog sich aus und intonierte gut gelaunt: »Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt.« »Mein Bruder hat die Südsee bezwungen«, sagte er unvermittelt. »Wie meinst du das?« fragte Thorsten. »Mental. Er hat sie überwunden als Paradies.« Thorsten lachte. »Die Südsee bezwingen, warum sollte man das tun?« Er meinte, während ich auf der Kreuzfahrt war, habe er daran gearbeitet. Und er habe es geschafft. Nun müsse er niemals dorthin. Jeder Mensch könne der Sehnsucht nach dem Paradies Herr werden. Ehrlich gesagt, ich bewundere meinen Bruder dafür.«